Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T1D on Air, dem Typ-1-Diabetes-Podcast von Sanofi für Fachkreisangehörige. Heute zum Thema Früherkennung des Typ-1-Diabetes, psychologische Aspekte und Elternperspektive. Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes werden typischerweise anhand von Symptomen einer starken Überzuckerung wie übermäßigem Durst, Wasserlassen, Müdigkeit und Gewichtabnahme diagnostiziert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, durch einen Bluttest die Erkrankung im frühen Stadium vor dem Auftreten von Symptomen festzustellen. Diese Früherkennung des Typ-1-Diabetes spielt in der Forschung eine immer größer werdende Rolle. Und damit wächst auch das Verständnis über die verschiedenen Stadien des Typ-1-Diabetes. Was Sie als Ärztinnen und Ärzte über die Typ-1-Diabetes-Früherkennung wissen sollten, was in der Kommunikation mit Eltern wichtig ist und welche psychologischen Implikationen dieser Bluttest hat, das besprechen in dieser Folge Frau Professor Karin Lange und Frau Sarah Timmermann. Gerne würde ich die beiden einmal kurz vorstellen. Frau Professor Lange ist Diplompsychologin und Diabetes-Fachpsychologin. Und sie ist die ehemalige Leiterin der Abteilung Medizinische Psychologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. An der Medizinischen Hochschule Hannover arbeitet auch Sarah Timmermann. Sie ist aber nicht deswegen heute bei uns. Frau Timmermann ist Mutter eines Sohnes und hat mit ihm an einer Typ-1-Diabetes-Früherkennungsinitiative teilgenommen, also den Bluttest auf die Erkrankung im Frühstadium durchführen lassen. Mein Name ist Henrik Pannen, Firma Sanofi. Und damit sage ich herzlich willkommen bei T1D on Air, liebe Frau Professor Lange und liebe Frau Timmermann.
Ja, auch ein herzliches Hallo von uns beiden. Mein Name ist Karin Lange. Herr Pannen, herzlichen Dank nochmal für die ausführliche Vorstellung. Ja, Sarah, du bist auch da. Guten Tag, hallo. Mein Name ist Sarah Timmermann. Ja, und wir beide sind aus Hannover. Karin Lange ist mein Name und wir wollen jetzt wirklich mal aus der praktischen Sicht, ja, einer Mutter, die sich überlegt hat, ob sie mit ihrem Sohn an dieser Früherkennung teilnimmt, ein bisschen überlegen, was so die Perspektive der Eltern sind und auf der anderen Seite aber auch, wie Ärztinnen und Ärzte Eltern bei dieser Entscheidung unterstützen können und je nachdem, wie es ausgeht, natürlich auch erklären, wie man letztlich Eltern dabei positiv weiter unterstützt. Vielleicht noch ein Punkt vorweg. Seit 10 Jahren genau ist es möglich, dass man eine Früherkennung auf den Typ-1-Diabetes durchführen kann. Wir haben also ein Jubiläum. Und jetzt frage ich gleich mal, Sarah, bei dir liegt es schon ein bisschen zurück und bei deinem Sohn, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr auf einmal so einen Test auf einen frühen Diabetes gemacht habt?
Also ich muss dazu sagen, Moritz ist mittlerweile 7. Wir haben den Test gemacht, als er 5 Jahre alt war. Dort war er noch in der Kita. Und im Laufe der ärztlichen Betreuung ist unserer Kinderärztin aufgefallen, dass Moritz an Gewicht abgenommen hat. Auch viel Durst hatte, das ist mir auch aufgefallen. Und bei einer Untersuchung hat sie uns vorgeschlagen, einen Test zu machen, beziehungsweise an der FEDER-Studie teilzunehmen.
Und ihr habt sonst in der Familie schon mal jemanden gehabt, der einen Typ 1 hat, irgendwo schon mal Erfahrung damit gesammelt?
Mit Diabetes hatten wir gar keine Erfahrung. Wir haben niemanden in der Familie. Und ich war auch sehr überrascht, dass das bei Kindern tatsächlich Thema sein könnte. Das habe ich auch vorher so noch nicht gehört. Und habe mir dann natürlich auch viele Sorgen gemacht, weil ich nicht wusste, was auf uns zukommt, wenn wir ein positives Ergebnis gehabt hätten.
Und das ist ja häufig so. Die allermeisten Kinder, die einen Diabetes entwickeln, haben ja gar keinen Angehörigen. Man denkt immer so ein bisschen ähnlich wie beim Typ-2-Diabetes, dass es da so eine gewisse Erblichkeit gibt. Die ist aber beim Typ 1 ja gar nicht gegeben.
Das wusste ich alles gar nicht. Und von daher habe ich dann einen Fragebogen bekommen und in dem das auch nochmal erklärt wurde. Und ja, wie gesagt, dann war die Sorge groß.
Und der Moritz, der war ja damals 5. Hat er denn mitgemacht?
Er hat mitgemacht, er hat sich Blut abnehmen lassen, ein bisschen widerwillig, aber ich habe ihm versucht zu erklären, dass das wichtig ist für seine Gesundheit.
Und das hat er eingesehen?
Ja, das hat er. Mit 5, so wie man es einsehen kann, mit 5. Ja. Ne?
Und die Kinderärztin, wie hat sie das Ganze eingeschätzt? Was hat sie dir so berichtet?
Also sie hat mir erstmal gesagt, dass das relativ neu ist, dass man das testen kann bei Kindern, dass das nicht zu den U-Untersuchungen gehört, was schade ist. Wie gesagt, im Verlauf deines Gesundheitszustandes haben wir uns da Gedanken gemacht mit ihr gemeinsam.
Und auch wenn der Moritz jetzt zum Beispiel da nicht irgendwo, das waren ja ganz andere Krankheitsanzeichen, die er möglicherweise hatte, hättest du das dann auch mitgemacht?
Das hätte ich auf jeden Fall mitgemacht. Wenn ich davon während einer U-Untersuchung zum Beispiel informiert worden wäre, hätte ich das gemacht, weil da kann man ja viel mit ausschließen. Ne?
Ja. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das ist also gar nicht kompliziert. Ist nur ein kleiner Bluttest für deinen Sohn
Ja,
gewesen.
ja.
Und die Kinderärztin hat euch auch da gut unterstützt.
Das hat sie, ja.
Wie ging es denn dann weiter? Also, ihr hattet ja dann das Blut abgegeben. Moritz ging es weiter wahrscheinlich hoffentlich gut. Und ich kenne ihn ja, er ist jetzt schon wieder größer
Ja,
geworden, ne?
genau.
Und stark geworden. Aber wie ging es dann weiter?
Also mir wurde gesagt, dass der Test anonym durchgeführt wird, dass das mit einer Nummer versehen wird und dass sie uns anruft, wenn es ein positives Ergebnis gibt. Und wenn nicht, dann bekommen wir keine Informationen. Wir haben keine Informationen bekommen, deswegen war ich dann nach einer Zeit erleichtert. Ich habe gewartet, ob ich einen Anruf bekomme. Das Einzige war halt, ich hätte vielleicht auch gerne gewusst, wenn es ein negatives Ergebnis gibt. Das wäre noch so ein bisschen dann die Wartezeit etwas schwieriger tatsächlich.
Ja. Hat euch die Kinderärztin da unterstützt? Hat sie dann irgendwann auch gesagt, jetzt kommt nichts mehr?
Nein, tatsächlich leider nicht.
Also das könnte man vielleicht sich noch ein bisschen überlegen. Aber es ist natürlich so, dass sehr, sehr viele Kinder untersucht werden und nur sehr wenige zum Glück, nämlich von mehreren tausend Kindern dann 3 bis 5, je nachdem, wie viele untersucht werden, dann ja auch noch ein positives Ergebnis haben. Ne, zum Glück, ne, das muss man sagen. Hast du dir denn auch dabei mal überlegt, welche Vorteile es haben könnte, wenn man das früh feststellt?
Also nachdem ich ja den Test oder beziehungsweise an der Studie mit Moritz teilgenommen habe, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was bedeutet Diabetes für die Familie? Was ist der Unterschied zwischen Diabetes 1 und 2? Ich habe, wie gesagt, ja noch gar keine Erfahrung damit gehabt. Und Diabetes war immer für mich was bei älteren Leuten beginnt. Und ja, ich habe gedacht, wir müssen die Ernährung umstellen, wir müssen wahrscheinlich Insulin spritzen, all diese Geschichten. Und habe mir natürlich gedacht, wie macht man das bei einem Kind? Wie erklärt man dem Kind das? Ja, viele Fragen waren dann in meinem Kopf. Ne?
Nun war es für euch nicht so aktuell, zum Glück.
Ja.
Ne? Wobei, das weißt du ja auch wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt eben keine Antikörper gefunden hat, kann es ja immer noch sein, dass sie nochmal kommen. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Ne? Aber das ist richtig die Frage, die du dir gestellt hast, die stellen sich natürlich alle Eltern, die sich mit einer Krankheit ein bisschen auseinandersetzen. Hast du denn da schon mal für dich schon ein bisschen recherchiert, was du so rausgefunden hast?
Also ich habe herausgefunden, dass wenn man Antikörper im Blut hat, dass er dann nicht gleich Diabetes hat, sondern dass die Anzeichen dafür sind, dass er es bekommen kann. Und dass man bei Kindern nicht gleich in Panik ausbrechen muss, sondern dass man da viel über Ernährung und viel über, ich sag mal, normalen Alltag regeln kann, dass man da nicht gleich große Sorgen haben muss, dass er da jetzt unter Dauerbeobachtung stehen muss.
Also wenn die Antikörper da sind, dann heißt das schon, es ist ein frühes Stadium. Ne? Aber das kann sich natürlich wirklich noch über eine Zeit hinziehen. Das wäre dann sicherlich auch oder ist für die Eltern, die da betroffen sind, wo man sagt, ihr Kind hat diese Antikörper oder Autoantikörper ist der richtige Begriff, denen würde man natürlich auch viel mehr erklären, was dann kommt. Aber der Diabetes wird kommen. Die Schwierigkeit ist ja eben, dass man es nicht sagen kann, wann. Aber das ist bei euch kein Thema gewesen. Von da aus ist es dann auch egal. Das kann man ganz nett sagen. Aber wenn du so als dann an deine andere Tätigkeit, du bist ja auch Erzieherin,
Genau.
bist auch noch in einem großen Kinderhort, eng
Ja.
verbunden über deine Familie.
Genau.
Wie ist so dein Blick so als Erzieherin auf solch eine Früherkennung eines Diabetes?
Also ich finde das total wichtig, dass die Eltern informiert werden. Ich glaube, viele Eltern wissen gar nicht, dass es Typ 1 Diabetes gibt und dass es da auch eine Möglichkeit gibt, das zu testen im Vorfeld. Und dass das ja mit einem einfachen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Bluttest auch schon erkannt werden kann. Was ich glaube, ist, dass die Kinder ja heutzutage ganz lange in der Kita oder in der Krippe betreut sind, teilweise bis 16 Uhr. Und dass gegen ihre Veränderungen vom Trinkverhalten, Essverhalten dann nicht so auffällt in der Familie. Also das ist keine Unterstellung, sondern das ist nur eine Gedanke, den wir haben. Denn es kann ja sein, dass das Kind in der Kita sehr viel trinkt. Und dann zu Hause auch sehr viel trinken und die Eltern sich Gedanken machen, so wie ich auch. Das Kind hat vielleicht heute in der Kita wenig getrunken und macht sich dann keine Gedanken darüber, warum das Kind zu Hause so viel trinkt oder warum es ein anderes Essverhalten hat, warum es abnimmt, obwohl es gut ist. Wie all diese Gedanken macht man sich dann ja als Elternteil. Und ich glaube, das wäre total wichtig, wenn man das in den Kitas und auch sogar in den Schulen publik macht, dass es diesen Test gibt.
Ich denke auch, denn die Kinder verbringen ja oft den größten Teil
Ja.
ihrer wachen Zeit außerhalb zu Hause.
Genau.
Ne? Und dann ist es eben nur morgen das kurze Frühstück oder abends dann vielleicht noch mal ein bisschen gemeinsam Abendbrot essen. Dann müssen sie auch ins Bett, die kleinen Knöpfe. Das ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Thema, dass alle, die sich für Kinder interessieren, die Kinder versorgen, letztlich Bescheid wissen sollten und auch miteinander reden.
Also ich habe dann, als wir den Test gemacht haben, beziehungsweise an der Studie teilgenommen haben, das auch im Familien- und Bekanntenkreis erzählt und keiner wusste, dass es das gibt.
Und man denkt natürlich als Fachmann, wenn man so im Bereich der Forschung auch sich um Diabetes kümmert, jeder weiß das. Ich glaube, wir alle müssen lernen, dass wir da noch sehr, sehr viel mehr erklären müssen,
Ja.
um eben einfach auch die Kinder davor zu schützen, dass sie plötzlich aus heiterem Himmel einen Typ-1-Diabetes bekommen mit sehr schwerwiegenden Symptomen. Und das können wir heute durch eine Früherkennung ganz gut verhindern.
Das würde mich auch mal interessieren, was wäre denn die Symptome, wenn wir jetzt keinen Test gemacht hätten und wir auch gar nicht uns damit weiter beschäftigt hätten?
Ja, irgendwann, wenn es ja jetzt negativ, von da aus hatte er mal eine Phase, wo er vielleicht ein bisschen in die Länge gewachsen ist und dadurch eben nicht so gut zugenommen hat. Das weiß man immer nicht. Das gibt es bei Kindern. Wenn er aber einen Diabetes gehabt hätte, dann wäre es so, dass er wirklich deutlich an Gewicht verloren hätte. Er hätte auch deutlich, sagen wir mal, ja, an Kraft verloren, wäre müde gewesen, hätte nicht so gute Laune. Und er wäre natürlich ganz oft auf die Toilette gegangen, hätte vielleicht auch eingenässt. Das sind typische Anzeichen. Und natürlich, wer viel Flüssigkeit verliert, muss nicht die natürlich auch wieder auffüllen. Das heißt, die Kinder trinken viel. Und dann gibt es viele Eltern, die es einfach auch nicht wissen. Und denen kann man nicht böse sein, die dann sagen, naja, es ist so warm. Oder er hat gerade einen Infekt und da trinkt man viel. Also man denkt da gar nicht dran und wartet und wartet. Und dann passiert es aber bei Kindern doch relativ schnell, dass sie dann in eine schwierige Stoffwechselsituation kommen. Die nennt man Ketoazidose. Das ist also eine Vergiftung des gesamten Körpers, bis dahin, dass das Kind eben dann auch bewusstlos wird, dann wirklich schwerst krank ist, auf die Intensivstation muss. Und in Deutschland muss man sagen, da sind die Kinderärzte doch gut vorbereitet, dass sie diesen Kindern das Leben retten können. Es gibt andere Länder, in denen sie es nicht mehr können. Und das ist wirklich dann ein lebensbedrohlicher Zustand für ein Kind. Und den wünsche ich keinem Kind. Und wenn man ein paar Tage vorher, wenn man die Symptome schon kennt, ein paar Tage vorher eben zum Kinderarzt gegangen ist, der genauso denkt und sagt, ah, die Symptome, man die genannt hat, dann wird das Kind sofort in die Kinderklinik überwiesen und dort können die Fachleute den Kindern helfen. Trotzdem, wenn du so fragst, diese Stoffwechselentgleisung, die man Ketoazidose nennt, hat natürlich auch Folgen für den gesamten Organismus, auch für das Gehirn. Und das ist etwas, um das man sich sehr Sorgen macht, dass man eben sieht, dass diese Kinder nach dieser schweren Erkrankung eben auch so in ihrem Denken schon ein bisschen Probleme haben. Da wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist auch ein Grund, die schwere Ketoazidose zu vermeiden, damit einfach die kognitive Leistungsfähigkeit, also das, die Gehirnleistung, nicht eingeschränkt wird. Das ist so aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Argument.
Und da ist so, stellt sich mir die Frage, warum das nicht regulär zu den U-Untersuchungen dazugehört, warum das noch kein Standard ist, diese Untersuchung zu machen.
Ja, ich hatte ja vorhin schon beim Eingangs erzählt, es ist erst seit 10 Jahren möglich.
Ja.
Da haben wir in Bayern angefangen, das hieß damals die Frieda-Studie. Dann gibt es die jetzt in Norddeutschland, Frieda im Norden und Frieda in Sachsen gibt es auch. Man musste erstmal beweisen, dass es überhaupt machbar ist, dass es auch funktioniert, dass die Eltern mitmachen. Und sind jetzt eben eine ganze Reihe Initiativen da, wo man versucht, das eben auch wirklich in die U-Untersuchung hineinzubringen. Auch Eltern, auch wenn sie sagen, wir wollen ja keinen Bluttest machen, einfach über den Diabetes und die Symptome zu informieren.
Da gibt es also viele Initiativen, nur man muss eben doch sehr lange arbeiten, bis, sagen wir mal, auch die Krankenkassen überzeugt sind, bis die Kinderärzte überzeugt sind und natürlich auch die Eltern. Da müssen alle Hand in Hand spielen. Aber wir sind da guten Mutes, dass das vielleicht in ein paar Jahren möglich sein wird, weil man eben sehr viel gelernt hat, wie gut man eigentlich Kinder behandeln kann, wenn deren Diabetes sehr früh erkannt ist. Also,
Das klingt toll. Also das ist eine gute Zukunftsaussicht, weil ich denke, dass es den Eltern tatsächlich mitgeteilt werden muss, dass es das gibt.
ja, also da sind wir beide ja auch dabei. Und ich glaube, wir berichten ja auch vielen Familien, die uns
Ja.
so fragen. Man könnte natürlich auch sagen, es gibt Gegenargumente. Soll ich mich denn so verrückt machen? Wie würdest du da darauf reagieren? Dass manche sagen, ach, ich will das gar nicht wissen. Es reicht doch, wenn es dauernd auf die Toilette geht, dann machen wir das schon.
Also ich mache mir Sorgen um mein Kind und die meisten Eltern gehe ich davon aus, dass sie das auch tun. Und von daher würde ich das schon wissen wollen, weil ich dann wahrscheinlich auch schon rechtzeitig Maßnahmen ergreifen kann, mich informieren kann, mich beraten lassen kann und mir Hilfe holen kann.
Wobei, das brauchst du gar nicht dann selber oder die Eltern, sondern die, die da teilnehmen, bekommen völlig selbstverständlich eine gute Schulung. Sie kriegen auch gute Informationen und sie kriegen auch schon gleich den Kontakt zu einem Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche in ihrer Nähe, sodass sie dort, wenn immer Fragen sind, dort anrufen können, Kontakt haben zu einer Ärztin oder zu einer Diabetesberaterin. Und sie haben auch regelmäßig Kontrolltermine, gar nicht aufwendig, die einfach darauf achten, dass dieses Kind wirklich gesund bleibt und sobald es Insulin braucht, es auch bekommt. Also da ist ja auch ein Teil der Frieda-Studie für gesorgt, dass die Eltern da nicht auf einmal allein im Regen stehen. Und das wäre auch nicht zu vertreten.
Ja, richtig. Das wäre eine Katastrophe, wenn man dann quasi so nach Hilfe sucht und dann auch keine bekommt.
Ja, also das ist nicht vertretbar. Ich kann dir mal erzählen, es gibt jetzt international so zwei große Stellungnahmen der Kinderdiabetologen weltweit, die dazu auch gesagt haben, wir wollen das unterstützen. Es wäre wichtig für alle Kinder, dass man weiß, ob sie vielleicht schon auf dem Weg sind, bald Insulin zu brauchen. Aber es geht nur so, dass eben dann die Familien auch gut unterstützt werden, begleitet werden, sodass sie dann auch die richtige Hilfe finden. Und sich eben auch nicht verrückt machen. Das ist ja auch das, wo man vielleicht denkt, oh, sind aus Blitz aus heiterem Himmel eine schlechte Nachricht. Nein, das muss dann gut besprochen werden. Ja, und jetzt geht es dem Moritz gut, habe ich gehört.
Dem geht's gut.
Er hat sich einen Finger gebrochen.
Ja, hat sich leider jetzt ein Finger gebrochen.
Da solche Sachen passieren halt mal.
Ja,
Er ist ein Junge,
genau.
ein richtiger. Und letztlich kann man, sag mal, aus dieser Erfahrung sagen, ist lohnt sich aus deiner Sicht, daruhig teilzunehmen? Deine Kinderärztin, wie ist so deren Stand?
Sie ist sehr offen für neue Dinge und sie spricht die Dinge auch an. Sie ist auch sehr klar und direkt. Das finde ich super. Ich mag den Umgang mit ihr sehr und ich fand es toll, dass sie uns das vorgeschlagen hat. Ich wäre ja, wie jetzt schon mehrmals erwähnt, da ja gar nicht drauf gekommen und es war ja tatsächlich so, dass die Symptome gepasst hätten. Nur jetzt dann Gott sei Dank nicht so war.
Und du hast es ihr wahrscheinlich auch mitgeteilt, dass du das sehr positiv fandest.
Ja, das habe ich ihr gesagt.
Es sind einfach Kinderärzte, die sich so richtig toll um die Kinder kümmern und eben auch ein Stück weiterdenken und auch sich um die Zukunft Gedanken machen.
Das stimmt, ja. Das hat man vielleicht auch nicht überall. Wir haben eine tolle Kinderarztpraxis und da bin ich auch sehr zufrieden und dankbar, dass wir uns den Test angeboten
Ja, ich glaube, da haben wir schon einiges berichtet. Wenn ich so schaue, ich habe von dir gehört, du hast es als Mutter sehr positiv erlebt. Dein Sohn hat mitgemacht.
haben. Ja.
Es ist gut ausgegangen. Wenn die Diagnose früher Typ 1 Diabetes gewesen wäre, hättest du sicherlich auch eine gute Unterstützung gekriegt.
Ja, da gehe ich von aus.
Ja, das ist auch hier bei uns, glaube ich, sehr, sehr gut zu realisieren. Trotzdem denke ich, müssen wir uns überlegen, wie können wir mehr Eltern darüber informieren und vielleicht kannst du noch mal so aus deiner Sicht sagen, was du auch über diese Teilnahme für dich gelernt hast, auch als Erzieherin?
Ich finde es toll, wenn es Aushänge gäbe, die in den Kitas und in Schulen ausgehängt werden könnten. Ich weiß nicht, wie das realisierbar ist, ob die das machen möchten. Aber das ist ja zum Beispiel ein Teil und man könnte auf den Elternabenden oder auch bei Elterngesprächen darauf hinweisen. Und wichtig ist, dass die Eltern mit den Erzieherinnen
in Kontakt bleiben, dass sie sich über ihr Kind austauschen und nicht nur über die Entwicklung, sondern auch den Gesundheitszustand. Da ja, wie gesagt, die Kinder einen langen Tag in der Kita sind oder in der Schule oder im Hort, je nachdem, wie sie betreut werden, und die viel mitkriegen, was man vielleicht zu Hause gar nicht so mitbekommt. Wie schon eingangs erwähnt, das Trinkverhalten, das Essen, dass man sich auch darüber austauscht und nicht nur, wie das Kind sich benommen hat, ich sage mal in Anführungsstrichen, in dem Tag.
So, da spricht so die erfahrene Pädagogin. Ein Kind ist eben ganz, ganz viel, ne? Solches, ne? Und dieser Blick drauf, wie es einem Kind geht, da danke ich dir ganz herzlich, dass du das nochmal so aus deiner Sicht geschildert hast, uns auch
Gerne.
deine Erfahrung nochmal vermittelt hast. Und ich bedanke mich mit Sarah zusammen bei Ihnen, Herr Pannen, dass wir über unsere Erfahrung berichten können und würden uns sehr freuen, wenn wir andere Eltern ermutigen würden oder auch andere Kinderärztinnen und Kinderärzte, ein bisschen genauer auf den Typ-1-Diabetes bei ihren Kindern zu schauen und wenn es nötig ist, eben früh genug auch aktiv zu werden, damit es Kindern mit Diabetes genauso gut geht wie Kindern ohne Diabetes. Wir beide sagen Tschüss.
Tschüss, danke.
Vielen, vielen Dank dann auch nochmal von meiner Seite. Also das Dank kann ich nur weitergeben. Super spannend, diese zwei verschiedenen Perspektiven zu betrachten und warum dieses Früherkennungsthema auch eben für Eltern relevant ist, die überhaupt keinen Bezug haben zu Typ-1-Diabetes, sei es jetzt durch Familie oder dergleichen. Deswegen also danke nochmal für diese Perspektive und ansonsten hoffen wir natürlich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer von jeglicher Couleur natürlich Sachen mitnehmen aus diesem Podcast, sei es für die Praxis jetzt in der Pädiatrie oder auch was die Kommunikation mit Eltern anbelangt. Und wir würden natürlich uns auch sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren würden. So bleiben Sie dann immer auf dem aktuellen Stand und verpassen auch keine der weiteren Folgen. Denn ich bin mir sicher, das wird jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über Früherkennung im Typ-1-Diabetes sprechen. Und dafür, und ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen als bis zum nächsten Mal bei T1D on Air.